Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 2. Desinformation und Fake News. Mit Pia Lamberti.
Hallo Pia, wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Hi, ich bin Pia Lamberti, ich bin Psychologin und habe viel dazu geforscht, warum Menschen an Verschwörungen glauben, was das mit ihnen macht. Mittlerweile bin ich mit Josef Hollenburger, Geschäftsführung von CEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und ich hoffe, ich bin dem auf der Spur, warum Menschen und Akteure generell versuchen, unsere Gesellschaft negativ zu beeinflussen.
Negativ beeinflussen ist ein sehr gutes Stichwort. Wir sprechen heute über Desinformationskampagnen und Fake News und daher direkt zur analytischen Unterscheidung. Wo ist der Unterschied von Fake News, Desinformation, fehlerhafter Berichterstattung und einfach nur ungenauer Wiedergabe von Fakten oder Daten?
Also generell gibt es ja mittlerweile echt sehr viele verschiedene Begriffe, die das Phänomen beschreiben, Menschen teilen falsche Dinge. Der Begriff Fake News, der war in aller Munde, vor allem so im Kontext der Wahl von Donald Trump. Da wurde ja viel über den Begriff Fake News gesprochen. Der wurde dann aber auch immer mehr kritisiert, weil es ja nicht nur um gefälschte Nachrichten geht, sondern eigentlich da um viel mehr.
Nachdem im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit dem Begriff Fake News die Einflussnahme, vor allem durch Russland, auf den Ausgang der Wahl zugunsten Donald Trumps versucht wurde zu greifen, folgten eine Reihe an gezielt gestreuten Falschinformationen auch durch den neu gewählten Präsidenten selbst. Kritik daran begegnet Trump in der Folge mit einer Strategie der Umkehrung und bezeichnet die etablierten liberalen Presseinstitutionen als eigentliche Fake News. Durch eine inflationäre, kontrafaktische Nutzung des Begriffs wurde dieser so als trennscharfe Bezeichnung entwertet.
Und dann wurde auf den eigentlich schon älteren Begriff Desinformation wieder verstärkt zurückgegriffen und Desinformation beschreibt, wenn falsche Inhalte geteilt werden mit einer negativen Absicht dahinter, also in der Regel einer Absicht zu schaden. Und das unterscheidet auch die Falschinformation oder auch Missinformation genannt. Da geht es nämlich nur darum, dass Dinge geteilt werden, die falsch sind, ohne dass da eine böse Absicht hintersteht. Das kann also eine ungenaue Berichterstattung sein, das kann aber auch Satire sein, die ja auch falsch ist oft. Aber oder Parodien nicht mit der Absicht, irgendwie Demokratien zu destabilisieren, sondern zu unterhalten.
Du hast es angesprochen, der Begriff Fake News wurde vor allem durch Auftritte von Trump populär. Es gibt aber auch diesen älteren Begriff Desinformation. Haben wir es hier trotzdem mit einem relativ neuen Phänomen zu tun, das vor allem mit dem Internet verknüpft ist? Oder ist das Ganze eigentlich so alt, wie es moderne Gesellschaften mit politischer Öffentlichkeit gibt?
Die Beeinflussung des öffentlichen Diskurses ist kein Phänomen des Internets. Das ist ja etwas, was sich so durchzieht. Propaganda hat es, denke ich, vermutlich immer gegeben. Das ist ja auch was, was zum Beispiel in der Zeit des Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat. Also nein, es ist nicht nur ein Phänomen des Internets. Es hat auch vorher eine große Reichweite gehabt. Es war ja immer auch Teil gerade von autoritären Akteuren. Natürlich nicht nur. Insofern würde ich sagen, es ist eher ahistorisch zu glauben, das ist ein reines Internetphänomen. Trotzdem macht es natürlich Sinn, sich auch mit den Spezifika des Internets auseinanderzusetzen, weil es dadurch natürlich noch mal einfacher ist, eine große Menge an Menschen zu erreichen. Und auch, ich würde sagen, die Globalisierung des Diskurses hat ja auch zugenommen. Also man kann jetzt viel leichter sehen, was ist in anderen Teilen der Welt los. Kriege sind viel nicht transparenter geworden, aber man kann viel stärker auch sehen, was passiert da. Dementsprechend ist auch die Desinformation, würde ich sagen, globaler geworden dadurch.
Du hast ja gerade schon gesagt, vor allem autoritäre Regime fallen durch Propaganda und Desinformation auf. Und im Westen ist Trump, wie wir festgestellt haben, wohl das Paradebeispiel für Fake News. Sind Fake News und Desinformation also eine Strategie der reaktionären Politik? Oder würdest du sagen, das zieht sich durch alle politischen Strömungen, sprich auch durch die sogenannte Mitte und auch durch progressive Institutionen?
Generell ist es ja so, dass natürlich alle möglichen Akteure sich erstmal positiv darstellen wollen, dafür auch kommunikative Mittel einsetzen. Das ist ja jetzt erstmal nichts, was nur autoritären Akteuren zugrunde liegt. Desinformation als Methode würde ich aber schon eher bei autoritären Akteuren verortet sehen oder Politikern, weil es ja die Spielregeln des fairen, weiß ich nicht, Miteinanders auch erstmal fundamental untergräbt, weil es die Haltung zu Fakten fundamental untergräbt. Ich verwende den Begriff autoritär, weil ich es zu kurz gegriffen finde, dass nur auf Rechte oder rechtsextreme Personen, Akteure zurückzuführen. Da spielen schon unterschiedlichste Länder, Staaten und so weiter eine Rolle, die auch auf unterschiedliche politische Milieus abzielen. Also nehmen wir beispielsweise jetzt erstmal Russland. Es gab ja Russia Today als ein, oder es gibt sie immer noch, aber seit 2014 haben sie ja in Deutschland auch eine größere Rolle gespielt, beispielsweise auch im Kontext der Pegida-Proteste. Dann wurde von Pegida gestreamt, also die Inhalte verbreitet, auch die Narrative haben gepasst. Und dann kam irgendwann Red Stream auf, auch ein staatliches russisches Medium aus dem gleichen Netzwerk. Das hat aber mehr auf progressive linke Personenkreise gezielt. Also da ging es dann zum Beispiel um das Thema Klimawandel oder eben, ja, weiß ich nicht, anti-israelische Proteste und so weiter. Also auch die Desinformationsakteure versuchen, verschiedene politische Milieus zu adressieren, auch um die gesellschaftliche Spaltung voranzutreiben. Also immer da, wo Themen sind, die ja vielleicht eine gewisse Polarisierung haben, wird auch versucht, eben genau diese zu nutzen. Also das heißt, dieser Blick nur auf die extreme Rechte, auch wenn es da gehäuft vorkommt, finde ich zu kurz. Und ich glaube, man muss den Blick weiten. Und wir haben ja eh gesehen, dass in den letzten Jahren verständlicherweise Russland sehr stark im Fokus war, wenn es um Desinformation geht. Wenn wir aber jetzt mal weiter gucken, Iran, China, auch die Türkei spielen dann natürlich auch eine Rolle. Und das wird gesellschaftlich und auch medial kaum diskutiert.
Die Frage, ob Fake News und Desinformation wirken, stellt sich weniger. Wir würden uns ja sonst heute hier nicht treffen. Aber was sind deiner Meinung nach die Mechaniken, warum Desinformation so gut wirken?
Also die Frage, wie erfolgreich ist Desinformation, lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach beantworten. Es gibt verschiedene Studien, die versuchen, das zu greifen. Das ist aber ja gar nicht so leicht. Also weil man muss ja dann oft vordefinieren, was bezeichnet man eigentlich als Fake News? Und dann kann man gucken, wie sehr ist das verbreitet. Das heißt, man kann aber nur das definieren, was man auch eigentlich kennt. Das macht es dann schwieriger. Es hat zum Beispiel eine Studie gemacht, die hat sich angeguckt, wie sehr Fake News verbreitet werden in Frankreich, in der politischen Twitter-Sphäre. Und dafür haben sie dann auf bestehende Faktenchecks zurückgegriffen. Und damit kann man dann einen gewissen Teil definieren und prozentual ist der häufig nicht hoch. Das sind wirklich wenige Prozent. Aber es passiert ja deutlich mehr als eben nur das, was die Faktenchecks aufgegriffen haben. Also dementsprechend die Frage, wie groß ist das Phänomen, können wir kaum beantworten. Und vor allem auch dadurch, dass ja die großen Social-Media-Plattformen den Zugang immer schwieriger gestalten, zumindest aktuell, ist es auch immer schwieriger, diese Vermessung zu machen. Das vielleicht noch so vorab. Trotzdem glaube ich schon, dass man die Reichweite nicht unterschätzen sollte. Das eine ist das beständige Befeuern mit Propaganda, mit Desinformationskampagnen. Und dann gibt es das natürlich auch immer noch anlassspezifisch. Und gerade da sieht man dann auch, finde ich, größere Effekte. Also beispielsweise gab es ja vor einigen Jahren den sogenannten Verlieser.
Im Januar 2016 verschwand die 13-jährige Lisa F. aus Berlin-Marzahn. Als diese am nächsten Tag wieder auftauchte, behauptete sie von drei, Zitat, Südländern vergewaltigt worden zu sein. Die Ermittlungen im Fall ergaben, dass sie jedoch lediglich aufgrund von Schulproblemen nicht nach Hause zurückkehren wollte und stattdessen bei einem Freund schlief. Bevor die Falschbehauptung entlarvt war, hatte es bereits gezielte Verbreitungen gegeben, in welchen die Südländer in der Geschichte schnell zu Geflüchteten gemacht wurden. Insbesondere der Journalist eines halbstaatlichen russischen Fernsehsenders hatte die Falschdarstellung gezielt in die breite Öffentlichkeit gebracht. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet, das jedoch nach knapp einem Monat wieder eingestellt wurde. Der Rechtsanwalt, der ihn wegen verfälschter Berichterstattung über die Situation in Deutschland und Anstachelung deutscher, russischer Herkunft zum Hass gegen Asylbewerber angezeigt hatte, stand zeitweilig wegen erhaltener Morddrohungen unter Polizeischutz.
Das ist dann was, was sich Russia Today zunutze gemacht hat, diesen Fall groß aufgebläht hat. Dann kam es dann zu Protesten in Deutschland. Es gab Spannungen mit der russischen Botschaft. Da sieht man dann, ja, finde ich, den Einfluss schon mal sehr direkt. Also, dass es tatsächlich zu Verhaltensänderungen kam. Aber ansonsten, was man ja oft hat, sind diese Kampagnen, die das Vertrauen untergraben sollen. So über beispielsweise, dass falsche Narrative über die Ukraine verbreitet werden, dass es Nazi-Vergleiche gibt oder dass eben gegen Politiker geschossen wird, dass deren Vertrauen untergraben wird und es dann ja, da immer ja gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen werden. Also beispielsweise kann ich mir gut vorstellen, dass es zur EM auch nochmal vermehrt Kampagnen geben könnte, weil es da ja eh auch eine gewisse Verunsicherung gibt. Es gab ja auch islamistische Anschlagspläne oder Ankündigungen, die verbreitet wurden. Also in solche Fälle gehen Desinformationskampagnen rein und versuchen, die Verunsicherung immer größer werden zu lassen.
Weil du gerade den Verlieser angesprochen hast, brauchen Desinformation und Fake News auf der Empfängerseite gewisse soziale Strukturen, um besser zu verfangen? Der Verlieser wirkt ja in anderen Milieus als jetzt anti-israelische Propaganda. Und gibt es, wenn das so ist, trotzdem Gemeinsamkeiten in diesen Strukturen?
Ich würde sagen, es gibt Desinformation, in der es um Chaos, um Verunsicherung geht. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob es da wirklich so eine milieuspezifische Empfänglichkeit gibt. Aber gerade bei politischer Desinformation und Propaganda würde ich schon sagen, dass es gerade da, wo gewisse Voreinstellungen vorhanden sind, also beispielsweise Ablehnung der Ukraine bei gewisser russischer Propaganda und Desinformation, dass es da auch besser verfängt und dass man sich deswegen das Ganze milieuspezifisch auch anschauen sollte. Also nicht unbedingt die Frage nur zu stellen, welche Rolle spielt Desinformation in der Gesamtgesellschaft, sondern welche Rolle spielt Desinformation spezifisch für einzelne Milieus. Und damit wird ja auch gezielt gearbeitet. Also es ist ja nicht alles gleich, sondern es gibt eben, finde ich, schon Strategien, die eben auch auf gewisse politische Gruppen abzielen. Und diese Debatten sind ja auch nicht neu, dass zum Beispiel versucht wird, in politische Bewegungen nochmal reinzuwirken. Also es gab ja in den 80ern auch Debatten, inwiefern es russische Einflussnahme bei der Friedensbewegung gab. Es gab ähnliche Debatten, ob nicht russische Propaganda die Black Lives Matter-Proteste auch mit befeuert hat, und zwar in beide Richtungen, um die gesellschaftlichen Spaltungen nochmal weiter zu fokussieren. Und ähnliche Sachen sehen wir halt jetzt, dass es eben auch im Kontext von antisemitischer Propaganda, und die wird ja, finde ich, in Deutschland kaum diskutiert. Also was passiert eigentlich bei Al Jazeera, bei TRT, aber eben auch bei Akteuren wie Red Stream, dass das eben nicht alle gleich folgen oder dass das nicht bei allen auf gleich fruchtbaren Boden fällt, sondern dass es da eben gewisse Prädispositionen gibt. Und das sind ja auch die Erkenntnisse, wenn es um Faktenchecks geht. Also da, wo die ideologische Ablehnung größer ist, wirken Faktenchecks nicht. Man sieht das auch so, zum Beispiel gab es spannende Studien im Kontext von sogenannter psychologischer Reaktanz. Also da geht, das ist so eine Art Trotzreaktion, dass wenn man zum Beispiel Konservative mit der Bedrohung der Klimakrise konfrontiert, dass sie mehr von dieser Reaktanz zeigen. Das heißt, da wäre dann da zum Beispiel eine größere Affinität. Und deswegen finde ich es ja immer so wichtig, dass jede politische Gruppierung auch ihre eigenen ja Empfänglichkeiten und Vulnerabilitäten kennt, weil die sind eigentlich immer da. Und wenn man die ignoriert, dann wird man auch empfänglicher eben für Einflussnahmeversuche.
Stichwort empfänglich für Einflussnahme. Es kommt immer häufiger vor, dass etablierte politische Akteure Fake News übernehmen und wiederholen. Was glaubst du, warum das auch bei Spitzenpolitikern passiert? Die hätten ja eigentlich die Ressourcen, das vorher zu checken und sich vorzubereiten. Ist das einfach Inkompetenz oder steckt da eigene politische Strategie dahinter?
Also es ist natürlich von außen immer super schwer zu bewerten, was die Motivation von einzelnen Menschen ist. Generell würde ich sagen, Menschen sind halt kritisch dann, wenn etwas ihrer Meinung widerspricht, aber wenn es in das eigene Bild passt, dann gucken wir alle nicht so genau hin. Und das ist genau das Einfallstor ja auch für Beeinflussung und Propaganda, dass wir eben bei anderen sehr, sehr kritisch sind und bei uns selber ganz häufig eben nicht. Und natürlich gibt es aber auch strategische Gründe, dass man denkt irgendwie, ne, lieber vielleicht einmal was Falsches platzieren und gucken, wie sich das verfängt oder auch vielleicht eine gewisse Naivität. Ich finde, dass gerade ja Politikerinnen sehr vorsichtig sein sollten, was eben solche Kampagnen angeht. Wir sehen ja, es gibt ja eh schon eine Vertrauenskrise in die Demokratie, in die Politik. Die Demokratie ist gerade jetzt nicht das Erfolgssystem global, das wir gerne hätten, sondern wir haben weniger Demokratien. Und ich finde, da sollte man besonders vorsichtig sein, dass man eben nicht irgendwelche kruden Behauptungen verbreitet, dass man ja sich selber eben zum Sprachrohr auch von Propaganda macht.
Daran anknüpfend und weg von Einzelpersonen hin zum Staat. Wenn Gesellschaften so stark von autoritären Akteuren durch Desinformation bedroht werden, welches Rüstzeug müssen sich Staat und Gesellschaft geben, wenn sie da emanzipatorisch gegenhalten wollen? Geht das überhaupt und wie sähe das aus? Es klingt, wenn ich dir so zuhöre, ja nach einer Frage der gesellschaftlichen Verteidigung.
Es ist ein super schwieriges Thema für den Staat oder in Bezug auf staatlichen Umgang. Generell ist es ja so, die meiste Desinformation ist erstmal nichts Strafbares. So, ne? Man darf falsche Dinge behaupten und das ist ja auch gut so. Wäre ja irgendwie eine sehr unangenehme Welt, wenn man jetzt haftbar gemacht würde, weil man behauptet, irgendwie gestern hat es geregnet und eigentlich hat es gar nicht geregnet. Und das macht es für Staaten schwierig. Und gleichzeitig befinden wir uns ja schon in einer anderen Welt, als wir es noch vor 3, 4, 5 Jahren getan haben. Also es gibt mehr Kriege, es gibt mehr Angriffe physisch, aber eben auch auf den Informationsraum. Es gibt mehr Cyberattacken. Autoritäre Akteure vernetzen sich stärker und zwar auf kleinerer Ebene. Also ne, man sieht zum Beispiel Rechtsextreme und Islamisten sind ja auch stärker miteinander vernetzt, aber natürlich auch auf staatlicher Ebene. So. Und dem muss man irgendwas entgegensetzen. Meine Befürchtung ist schon, dass die Antworten vielleicht mit zunehmender Bedrohung auch autoritärer werden könnten, was ich nicht gut finde, weil ich glaube, dass eine starke Demokratie eigentlich die beste Antwort auf Desinformation ist und ein Staat so wenig wie möglich da mitmischen sollte. So wenig wie möglich heißt aber nicht und nicht unvorbereitet zu sein, weil es eben ja auch sicherheitsrelevante Vorgänge sein können. Also Anfang 2022 gab es die Behauptung, dass ein junger Russe zum Beispiel umgebracht worden sei von Ukrainern. Das hat die Polizei relativ schnell darauf reagiert. Deswegen wurde das von prorussischen Propagandisten auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Sowas kann aber ja auch zu Protesten bis hin zu, weiß ich nicht, auch Ausschreitungen führen, wenn das immer weiter auch bespielt wird. Und da sollte ein Staat schon vorbereitet sein. Da sollte man wissen, was passiert. Gerade halt eben, wenn es darum geht, was kommt eigentlich von außen oder welche auch gefährlichen Akteure verbreiten das eben von innen, wie ist das miteinander vermischt. Ich glaube, wie gesagt, dass der Staat sehr, sehr klar haben sollte, wo auch die eigenen Grenzen sind und wo es wichtiger ist, dass zum Beispiel Journalisten solche Dinge aufdecken. In Schweden gibt es beispielsweise eine staatliche Agentur, die nennt sich die Agentur für psychologische Verteidigung. Das klingt für deutsche Ohren, glaube ich, meistens eher ein bisschen befremdlich, weil man ja auch einfach sich mit dem Thema Krieg in Deutschland anders auseinandersetzt als beispielsweise in Schweden oder Polen. Aber was die viel machen, ist eigentlich vor allem eine Stärkung der Gesellschaft. Und das finde ich als Ansatz gut, dass man eben nicht nur sagt, na, wir müssen uns in Anführungsstrichen verteidigen, sondern wie kriege ich es hin, dass eine Gesellschaft resilienter wird? Und was sie zum Beispiel gemacht haben, das war aber bevor es die Agentur gab, war, dass es 2018 eine Broschüre gab, was machen wir eigentlich, wenn Krieg kommt oder Krisen? Und die haben die an alle Haushalte verteilt. Und da gab es auch eine Seite, wie man mit Desinformation umgeht. Und da stand dann nicht drin, glauben Sie dem Staat oder folgen Sie dem und dem, sondern da gab es so generelle Empfehlungen. Und so etwas zum Beispiel finde ich total gut, weil das eben aus dem Internet auch rausgegangen ist, Und ne, man kennt das selber, man kriegt einen Link geschickt, da denkt man, ach, wie spannend, und dann hat man ihn 3 Stunden schon wieder vergessen. Aber eine Broschüre, die man zu Hause liegen hat, da guckt man dann vielleicht auch noch mal öfter rein. Also sowas finde ich einen guten Ansatz, wie gesagt, ohne jetzt zu sagen, das und das passiert. Ich glaube aber, dass es in Deutschland da noch einfach ja Ängste auch gibt, dass die Bevölkerung am Ende mehr verunsichert, als sie stärkt, und dass man eben sich nicht so richtig traut, solche Dinge zu tun.
Da du die Aufgabe von JournalistInnen angesprochen hast, eine starke Demokratie braucht eine starke öffentliche Presse. Daher die Frage, was rätst du großen Medien und dem etablierten Journalismus in Bezug auf Desinformation und Umgang mit Fake News?
Es gab jetzt die Meldung, dass russische Desinformationsschleudern vermehrt Faktenchecker anschreiben mit Meldungen über Fakes, in der Hoffnung, dass sie so aufgegriffen werden und erst verstärkt werden. Das ist erstmal kein Argument gegen Faktenchecker. Ich finde Faktenchecker nach wie vor sehr wichtig. Aber es verdeutlicht ja nochmal, dass es eben diesen Akteuren auch klar ist, dass sie über sowas wie zum Beispiel eine Berichterstattung noch mal mehr Reichweite erzielen, als sie es über ihre eigentlichen Formate tun würden. Und ich finde, das verdeutlicht noch mal, wie wichtig die Auswahl von der Berichterstattung ist. Also worüber spricht man eigentlich, wenn man weiß, dass man es dadurch größer macht? Man muss das gut aussuchen, welche Themen man überhaupt bespielen möchte und welche nicht. Und das wäre meine erste Empfehlung, dass man da gute Kriterien hat und sagt, ne, das, was gefährlich ist, darüber sprechen wir, wenn wir das Gefühl haben, das ist irgendwie super nischig oder eigentlich vollkommen irrelevant, machen wir es über unsere Berichterstattung nicht größer, sondern lassen das halt fallen. Ich meine, Faktenchecker haben da ja auch Auswahlkriterien, aber das ist was, was Medien, finde ich, generell mitnehmen sollten. Das ist auch was, was mir zum Beispiel im Thema Verschwörungsglaube immer wieder aufgefallen ist, dass dann irgendwie so Skurrilitäten gerne aufgegriffen werden, weil halt auch Klicks bringt, aber es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, das noch mal größer zu machen. Was ich generell sehe, ist, dass das Thema Desinformation, wie gesagt, sehr eng gefasst wird. Also es gibt viel Berichterstattung über Russland, auch verständlicherweise, aber eben andere Produzenten von Desinformation werden häufig weniger genau betrachtet. Also Iran, China, Türkei beispielsweise. Das fände ich auch nochmal wichtig, dass da eben eine hochwertige Berichterstattung auch notwendig ist, weil ich glaube, dass gerade die Resilienz da noch schlechter ist, was den Umgang angeht. Und was eben auch nochmal so ein Punkt ist, häufig werden eben nur die Kampagnen berichtet. Also ne, es wurde jetzt, weiß ich nicht, vom Auswärtigen Amt die und die Kampagne aufgedeckt, was aber viel weniger im Fokus ist, ist, hat die eigentlich überhaupt eine Reichweite? Und wenn sie keine Reichweite hat, warum ist es vielleicht trotzdem relevant, darüber zu sprechen, oder was steckt da eigentlich hinter? Und das fällt ganz oft hinten über. Also es wird eben nur über die Verbreitung gesprochen, aber selten, was das eigentlich konkret heißt oder wie groß das auch ist. Das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, als es die Berichterstattung gab über die Bettwanzen in Frankreich. Es gab ja da ganz viel Berichterstattung drüber, dass es in französischen Hotels viele Bettwanzen gibt. Und dann hat irgendwann der Staat gesagt, dass das auch eine russische Kampagne war, das zu verbreiten. Und ich weiß aber nicht genau, was das heißt. Also es wird ja jetzt nicht alles auf russische Accounts oder Trolls oder was auch immer zurückzuführen sein, sondern ja nur ein gewisser Teil. Und das war mir zu intransparent in der staatlichen Kommunikation. Und da hätte ich mir gewünscht, dass journalistisch da auch noch mal mehr drauf eingegangen wird, was das genau bedeutet. Weil natürlich auch der Staat jetzt vielleicht kein Interesse an einem Wettwanzenskandal hat. Und da finde ich, sollten Journalisten ihre Rolle auch dahingehend gut nachkommen. Generell glaube ich, dass eine gute Medienberichterstattung eigentlich so einer der Grundpfeiler gegen Desinformationskampagnen ist. Und das sieht man auch zum Beispiel am Fehlen von Lokaljournalismus. Also wenn ich keine lokale Berichterstattung vor Ort mehr habe, wer sagt mir eigentlich, was los ist in dem Ort, in dem ich lebe? Wo kriege ich eigentlich noch verifizierte Informationen hin? Und da ist natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung von Medien untereinander wichtig. Ich habe das Gefühl, sie sind da oft noch recht zurückhaltend, ne, dass man eben vielleicht bei Kollegen dann nochmal anders mit umgeht. Aber das ist einfach das A und O, dass man sich eben transparent mit Fakten auseinandersetzt, dass man da irgendwie auch in einer kritischen Reflexion ist. Und ich glaube, dass generell durch das Netz hat man ja oft so eine scheinbare Objektivität, also wie groß das ist, ne? Wir haben 500.000 Accounts gefunden, die russisch sind. Das ist erstmal das Gesetz der großen Zahlen im Netz, klingt erstmal gigantisch groß, aber da fehlt es halt, wie gesagt, oft an einer dann ja länger dauernden qualitativen Einordnung, was das eigentlich bedeutet. So, und genau, da finde ich, sollten Medien auch ihre Rolle gerne nochmal kritisch beleuchten, dass sie halt nicht nur eins zu eins die Pressemitteilungen da wiedergeben, sondern das eben in den Kontext setzen.
Ich bedanke mich bei Pia für das super spannende Gespräch und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörenden. Pia arbeitet bei CEMAS, das verlinken wir natürlich in den Shownotes, ebenso wie ihre Social-Media-Kanäle, wo sie immer wieder Informationen zu Fake News und Desinformation postet.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 2: Desinformation und Fake News mit Pia Lamberti. In der nächsten Folge sprechen wir mit Ronen Steinke über die Rolle des Verfassungsschutzes. Redaktion hatte Tillmann Schröder, redaktionelle Unterstützung Antonia K., Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.